Willkommen zurück in Westeros und zum Serien-Junkies-Podcast zur ersten Episode der dritten Staffel von Hot D, House of the Dragon. Ich bin euer Moderator Bjarne und mit mir reiten wieder die liebe Hanna aus dem Hause Huge. Hallo.
Moin, moin.
Und der liebe Adam of Hull, hast du dich, glaube ich, genannt in der Aufnahme.
Yes, grüß dich. Ahoi, hoi.
Ja, schön, dass du uns beehrst. Normalerweise hängst du ja eigentlich mit Tom Holland und Zendaya und solchen Leuten ab. Aber heute hast du auch Zeit für uns.
Das stimmt.
Genau. Und ihr wart ja auch bei einem kleinen Event zu Hot D. Ich habe es leider diesmal nicht geschafft, aber es wird mich trotzdem interessieren, vielleicht in einer ganz kurzen Version, und ihr könnt es vielleicht im SJ Weekly Podcast am Mittwoch nochmal weiter ausführen. Wie war's und wen habt ihr gesehen?
Hanna, willst du?
Genau, also wir waren bei einem sehr schönen Screening eingeladen im Kino International. Das wurde ja umgebaut und deswegen war das auch sehr schön. Und ich finde, es ist ja immer eine wahnsinnig cool, auch einfach eine Game of Thrones Folge irgendwie auf der großen Leinwand zu sehen. Das war also mega. Eine Folge haben wir sehen dürfen und sind dann aufs RAW-Gelände gegangen. Das ist in Friedrichshain, wenn ihr euch da in Berlin auskennt. Dort, wo immer der Weihnachtsmarkt ist. Und auf dem Gelände war dann so ein Areal aufgebaut, wo dann so ein riesiger Drachen stand. War ein bisschen witzig, wenn man so von so einem bestimmten Winkel guckte. Dann stand der genau vor den Amazon Towers, die da irgendwo hingekloppt wurden an der Warschauer. Und dann war so das große Happening, dass dann also dieser Drache irgendwann brennen wird und Musik dazu laufen wird. Und das dem war auch so. Und am Anfang war es ein bisschen witzig, weil dann nur so ein kleines Feuerchen rauskam und alle dachten so, okay, war es das jetzt? Aber nein, der Drache ging dann so, also der brannte nicht wirklich. Es war nicht Holz, was brannte, sondern es war wie so, was war das, Adam? So Gas oder so? So Gasleitungen, die dann angezündet wurden. Ja. Und peu à peu brannte dann der Drache immer weiter und es wurde immer dunkler. Die Musik wurde immer lauter. Also das war schon sehr schön. Sehr viele Influencer da, sehr viele Poser haben wir gesehen. Aber wir haben auch ein paar nette, coole Leute gesehen, Adam.
Ja, wir haben zwei Cosplay-Paare gesehen. Also eins war das German Cosplay Couples. Sehr liebe Grüße an dieser Stelle an die beiden. Die waren auch schon bei einem unserer Events tatsächlich damals dabei. Und es ist so ein Pärchen. Das hat jetzt auch so ein krasses neues Projekt, wo sie sich den Iron Throne, heißt er Iron Throne? Oh Gott, mein erster Fragezeichen schon. Die haben sich 3D geprintet und das ist so ein 45-Kilo-Ding inzwischen in zwei Teilen, was sie auch zu Events mitnehmen können. Und auch ansonsten machen sie immer so Couple, Game of Thrones, House of the Dragon Sachen. Und haben auch so mit Witcher angefangen damals. Ganz lieb, hören unseren Podcast seit Ewigkeiten und auch immer wieder. Das fand ich super nett. Und dann hat Hanna noch ein anderes Couple erwischt, wo auch ein Kind dabei war, so ein kleiner König oder Prinz. Die waren, glaube ich, auch damals bei unserem großen Event dabei, wo ja auch meine Schulkameradin Claudia dabei war, die, glaube ich, 1000 Stunden in ihr Cosplay gesteckt hatte. Auch an der Stelle nochmal ein Gruß, die ist gerade in Neuseeland. Und die waren halt auch zauberhaft gekleidet in so, ich glaube, das war Team Grün, Hanna, oder?
Ja, man sah sowieso recht viel Team Grün, habe ich das Gefühl.
Interessant. Ja, ich bin schon ein bisschen neidisch, dass ihr da wart. Das klingt sehr, sehr schön. Und ist der brennende Drachenkopf ist jetzt so ein bisschen der schmelzende Eiswürfel von Hot D im Vergleich zu
Bier anscheinend. Das schmelzendes Eis in Form von Whisky tatsächlich. Da waren zwei Whiskyflaschen von irgendeiner Marke, die auch so einen Cross-Promotion hat in Eis. Und da muss ich auch an diese Termin-Offenbarung wieder nachdenken, die es, glaube ich, nochmal zur 6. oder 7. Staffel oder sowas gab von Game of Thrones, die wir auch mit so einem Stunt nachgemacht hatten, glaube ich, im damaligen Format Nerdstube. Also ja, das war auf jeden Fall etwas, was es da gab.
Aber schade, dass sie nicht diesen Dragon Juice von Corlys haben, den wir auch in der Folge sehen. Oh, das wäre natürlich cool gewesen.
Stimmt. Was ich auch ein bisschen schade fand, wenn man so bei Insta mal ein bisschen rumguckte, da war ja auch eine Premiere in London gewesen. Und da haben sie einen richtigen Drachen steigen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, zufällig. So ein 8-Meter-Ding, was, glaube ich, auch von einer deutschen Firma gebaut wurde, was dann so über London flog. Also das sah mega aus.
Bisschen scary auch.
Fand ich auch. Ich dachte, ne, aber das ist also auch krass coole Idee. Also ich finde es immer super, was sie sich da einfallen lassen.
Sehr cool. Genau, wenn ihr das noch vertiefen wollt, dann gerne auch am Mittwoch im SJ Weekly, da könnt ihr da nochmal reinhören. Ja, beim Raw-Gelände fällt mir noch ein, ich war da auch mal beim Weihnachtsmarkt und hab Axtwurfen lernen können. Das war sehr witzig.
Oh. Ja. Hast du gut
aber
getroffen?
Wir haben heute ein volles Programm und relativ wenig Zeit. Es kann auch sein, dass Hanna vielleicht ein bisschen früher heute rausgehen muss. Wir schauen mal, wie es wird. Vielleicht nur ganz kurz, was ist in den letzten 2 Jahren Wartezeit zwischen Staffel 2 und 3 passiert? Wir haben die Vorbestellung für Staffel 4 und das wird dann auch die letzte von Hot D sein. Wir hatten das sehr, sehr schöne Spin-off A Night of the Seven Kingdoms jetzt in diesem Jahr auch noch. Das war auch, glaube ich, für uns alle ein großes Highlight. Und interessanterweise, da kommen wir vielleicht im Laufe der Staffel auch immer mal wieder drauf zurück, der öffentliche Streit zwischen George R. R. Martin und dem Showrunner Ryan Condal, vielleicht auch spannend, über welche Punkte sie sich jetzt auch zerstritten haben, ob wir das hier irgendwie im Laufe der Staffel merken. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in die erste Episode, auch mit etwas über einer Stunde, wieder ein bisschen länger als sonst. Und die heißt Salz und See, Feuer und Blut auf Deutsch. Und wir legen los mit einem etwas veränderten Intro. Und ich glaube, das ist Hannah Terrain. Also erzähl doch mal.
Ja, ich glaube, wir sehen, Björn, du erwischst mich da immer so, aber ich glaube, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass das Ende sehr prägnant anders ist. Und zwar sehen wir ja diesen Webeteppich, wo die Geschichte von Westeros drin ist. Und am Ende sahen wir, glaube ich, in der zweiten Staffel den Eisernen Thron. Nicht den gedruckten, sondern den echten. Und jetzt sehen wir so nur noch Feuer und Funken. Und also dass sozusagen jetzt vielleicht der Kampf gar nicht mehr nur um den Thron mit Intrigen geht, sondern jetzt wirklich also auch das All-Out-War Feuer gefangen hat. Das ist mir aufgefallen. Was die kleinen Webgeschichten anging, habe ich es leider nicht so genau gesehen, obwohl es ja riesengroß war auch im Kino. Mm. Sorry, da war ich etwas unaufmerksam. Jana, was ist dir noch aufgefallen?
Ich wollte auch gar nicht unbedingt auf was Visuelles hinaus, sondern auf was Auditives, denn die Musik hat sich verändert. Ist euch das aufgefallen?
Ich hatte Gänsehaut im Kino. Also ich weiß nicht, ob es so ein bisschen irgendwas war da noch. Ja, also ich hätte es nicht schwören können, weil es 2 Jahre bei mir her ist. Aber irgendwas hatte ich irgendwie vernommen tatsächlich so.
Aber war es noch
genau,
trommeliger?
Genau, es war trommeliger. Genau wie du sagst, ja. Vor allem am Anfang, in den ersten Sekunden, kommen da die Trommeln und dann wird es zu so einer Art Marsch-Variante fast. Also relativ subtil noch von Ramin Djawadi, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass sie substanziell an der Intro-Musik was verändert haben.
Hm. Aber auch so trommeliger, so kriegsmäßig trommeliger wahrscheinlich,
genau.
Ne?
Genau, ja. Die Armeen marschieren los, so ungefähr würde ich das jetzt mal deuten.
Was mir noch aufgefallen ist, Björn, ich weiß nicht, ob oder Adam, vielleicht ist dir das auch, hast du da mal drüber nachgedacht? Ich dachte ja immer, dass nur 2 Striche in den U's von House of the Dragon sind und dachte jetzt, ach wie schlau, in der 3. Staffel sind jetzt 3 da drin. Aber das stimmt gar nicht, es waren immer 3.
Okay, also ein Mandela-Effekt.
Und das fand ich fast ein bisschen schade, genau, aber ich hätte das irgendwie ganz cool gefunden, dann so mit den Staffeln.
Ja. Staffel 4 ist dann römisch IV, dann ist es auch wieder ein bisschen verwirrend. Genau. Ja, und dann sind wir auch schon, also natürlich den Teppich werden wir im Laufe der Staffel immer wieder besprechen. Ich habe das Gefühl, der ist auch ein bisschen blutiger geworden. Ja, meine Freundin meinte auch, sie findet den ein bisschen eklig, weil so diese bewegten Fäden, das hat so ein bisschen was wie von Last of Us, so diese Pilzsporen, die sich so von alleine selbstständig machen. Ich weiß nicht, ob es da anderen auch so geht, das wäre mir interessant, das könnt ihr uns gern schreiben.
Ich habe nur einen kurzen Funfact zum Intro, dass ich mehrere Leute hatte, die sich nicht erinnert hatten, dass es tatsächlich sich verändert hatte, weil es 2 Jahre her ist. Und es verändert sich natürlich. Das musste Hannah mir auch nochmal bestätigen, weil ich kurz verwirrt war, ob es denn nun so war. Aber ich habe ja am Podcast teilgenommen und erinnere mich an unsere Besprechung. Deswegen, ja, das Intro verändert sich. Weil Kimi hat es jetzt auch zum Beispiel geguckt, unsere Kollegin. Und die hat, glaube ich, nicht so drauf geachtet, dass sich da was verändert. Aber Leute, skippt das Intro nicht. Es hat was zu bieten auf jeden Fall, meistens.
Genau, ich finde es fast ein bisschen wenig Veränderung. Also ich würde mir fast wünschen, dass jede Woche eine Veränderung drin ist. Und ich glaube, die war nur relativ subtil.
Mhm. Ja, ich glaube aber, diese Folge hat auf jeden Fall ein Bild hinterlassen mit Schiffen, was man vielleicht auch auf einen Teppich sticken könnte oder vielleicht auch einen Drachen.
Stimmt.
Aber dazu
ob kommen
wir dann gleich.
Ob es Leute mit einem Hobby gibt, die das selber machen, das würde ich gerne mal. Also für die Kartei, die ich hier vor mir habe, bitte, wenn ihr Web-Spezialisten seid und sowas macht, dann meldet euch bei uns.
Das wäre sehr cool. Genau, Adam, du kannst gleich auch dranbleiben, denn ich würde sagen, die erste Szene dieser Folge ist eigentlich, ich habe gerade gesagt, Intro ist Hannah Terrain, aber das hier ist jetzt Drachenzähmen und das ist in meinen Augen Adam Terrain. Wie hat dir das gefallen, Rainer mit Sheepstealer zu sehen?
Meine Notizen sagen auch Sheepstealer and Girls, beziehungsweise Sis, How to Train Your Dragon Vibe. Ich mag die Schwester ja sehr gerne und die ist sehr ungläubig, was sie da sieht. Und Sheepy gönnt sich dann so einen kleinen Snack und sie versucht ihn auf Valyrisch zum Uhr zu mahnen. Und meine Frage, die ich mich da gefragt habe, auch schon, also ich habe es ja jetzt ein zweites Mal gesehen nach dem Kino auch tatsächlich, um mir jetzt Notizen machen zu können. Wie groß ist Sheepstealer eigentlich so im Vergleich der großen Drachen?
Ziemlich groß, Adam. Also nicht der größte natürlich. Also ich glaube, der größte lebende Drache, den wir momentan noch haben, ist Vega weiterhin. Mhm. Aber Sheepstealer ist auch nicht so groß wie so Wormathor und so, aber auf jeden Fall größer als Cyrax und alle, sage ich mal, anderen Drachen, die da sonst, also wie gesagt, also von den, es ist größer als Cyrax, größer als Caraxes, aber kleiner als Wormathor, Vega und sage ich mal die ganz, ganz alten. Aber es schon, gehört schon zu einem sehr, sehr großen und sehr, sehr hässlichen Drachen, muss man dazu sagen.
Ja, sie klettert ja auch direkt auf ihn und hat dann so einen Bumpy Ride und schreit. Das fand ich schon sehr amüsant. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt komplett alle Drachi-Szenen mit ihr abarbeiten wollen oder nicht. Aber es hat mich halt auch so ein bisschen wieder neben How to Train Your Dragon auch so ein bisschen an irgendwie so diese The Last Guardian-Geschichte oder irgendwie diese Ico-Spiele da erinnert. Also so ein bisschen von wegen eine Person, die da versucht, so ein wildes Biest irgendwie zu zähmen oder zu bändigen.
Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so witzig, weil ich finde, da wurde auch sehr klar deutlich, wie gefährlich es ist, so einen Drachen zu ziehen. Ja. Also einfach, dass viele auch dabei sterben. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter im Podcast gesagt und auch in der Serie. Das ist halt mega gefährlich. Also zum einen natürlich, genau wie du sagst, wenn du da ohne Sattel irgendwie drauf steigst, ne, du musst dich auch wahnsinnig festhalten. Aber ich finde, man sah auch die Gefahr, die dadurch und die Angst. Entsteht.
Ja, aber ich gebe Adam recht, dass es schon auch ein bisschen amüsant und süß war, wenn Sheepstealer dann mit seiner Love Language Sheepstealing und Sharing auf Rainer ein bisschen was abgibt. Das war echt sehr, sehr schön. Und generell bin ich auch froh, dass sie diese Szene nicht übersprungen haben, die Eroberung von Sheepstealer. Das hätte man ja auch skippen können, weil wir allgemein auch jetzt mit Staffel 3 direkt, also ohne jeglichen Zeitsprung an Staffel 2 anknüpfen. Ja, das hat mir tatsächlich gut gefallen. Schade ist natürlich, da will ich jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, dass Rainer jetzt ein Stück weit eine extrem coole Buchfigur ersetzt, die eigentlich den Sheepstealer erobern sollte. Und da gibt's auch in den Fanbereichen große Diskussionen, unter anderem auch, weil diese Figur, ich kann kurz den Namen sagen, Nettles heißt die, mit K am Anfang, auch eine Nettles. Der wenigen wirklich im Buch explizit als Person of Color beschriebenen Frauen ist. Und bei ihr ist auch immer so ein bisschen unklar, hat sie überhaupt irgendwie Targaryen-Blut oder Velaryon-Blut? Oder hat sie diesen Drachen ganz allein erobert als völlig normale Person? Und das fände ich eine super spannende Dimension, die jetzt leider gar nicht auftaucht, weil sie sich dafür entschieden haben, Rhaenyra stattdessen einzusetzen.
Aber Rhaenyra ist doch auch People of Color, das ist doch dann okay so.
Aber ja, der Punkt ist damit gut erledigt, das stimmt. Aber eben, dass es vielleicht eine Person ist ohne Drachenblut auch.
Ah ja, okay. Mhm.
Und im Buch war das ja nicht so, Adam.
Ach so, okay. Ah, interessant.
Genau. So ein bisschen die Spider-Man-Frage. Nettles war halt so, um Adam kurz um einmal zu catchen, war halt wirklich so ein völlig normales Mädchen, das jetzt nicht irgendwie so wie Batman oder so vorprädestiniert oder Superman war, ja, ein Held zu werden.
Ja, und genau. Ich finde es halt so interessant, die Hinterfragung. Ne? Was bedeutet das, wenn sozusagen jeder Normalo einfach einen Drachen ziehen kann?
Auf jeden Fall. Weil wir haben ja 3-4 sehr unterschiedliche Typen bei den New Class of Dragon Riders sozusagen, aber da kommen wir dann, glaube ich, gleich nochmal zu wahrscheinlich.
Genau. Ja, wir werden heute auch nicht alles chronologisch wirklich durchgehen. Wir haben auch nicht wirklich die Zeit dafür, aber ich würde sagen, gehen wir als nächstes mal zu unserem König Aegon und seinem Littlefoot Larys, der ihn begleitet, der ihn zur Flucht verholfen hat. Aemon ist sehr, sehr wütend darüber und droht auch schon den Maester Orwell hinzurichten, falls manche Erinnerungen brauchen, wer das überhaupt war. Das war der Maester. Und ja, wir sehen natürlich auch, wie Larys sofort schnell denkt und den beiden den Kopf rettet vor diesen Rhaenyra-Treuen. Meine Frage ist ein bisschen, warum hat Aegon sich nicht rasiert? Wir kennen ja den Trick von Egg, dass man als Targaryen sicherer reist ohne die blonden Haare. Was denkt ihr?
Dass es eine Nacht-und-Nebel-Aktion war und er deswegen keine Zeit hatte?
Ich glaube ja, wenn du so viel, sage ich mal, verloren hast, auch durch die Verbrennung und Co., dass du noch die 3 Haare, die du hast, vielleicht einfach schützen willst.
Und es tut auch krass weh, sich, glaube ich, so an der Brandstelle zu rasieren, oder?
Aber habt ihr nicht auch lachen müssen wieder über die riesige Kutsche?
Nein, sorry. Aber hol uns doch mal, erklär mal den Witz.
Nein, aber es ist doch immer so witzig, wenn man in der Kutsche ist, irgendwie in Westeros, dass die anscheinend immer sehr viel größer drinnen wirkt als von draußen. Ah, und natürlich wissen wir das ja auch sozusagen filmtechnisch, dass da natürlich mehr Platz drin sein muss. Aber ich finde, ich muss immer lachen, wenn diese Kutschen dann drin einfach so riesig wirken.
Es ist die TARDIS-Kutsche einfach.
Genau, genau. Aber sag mal, ich hätte eine Frage. Ich habe eine DM bekommen von der lieben Ilka und sie hat geschrieben, dass sie diese Paarung sehr amüsant findet, aber dass sie sozusagen den Plan noch nicht so ganz verstanden hat, wo die eigentlich hinwollen und was jetzt, ich wollte gerade sagen Littlefoot, aber der heißt ja gar nicht Littlefoot.
Larys.
Was eigentlich jetzt sein Plan ist.
Ja, ich weiß auch nicht, ob er jetzt wirklich so genial ist oder ob er einfach Lucky sich fühlt, weil er ja auch einfach komplett die Wahrheit sagt, der Larys. Und er hat ja auch keinen Bock, auf die Knie zu gehen, der König. Also ich weiß halt nicht genau, ob er wirklich alles durchdacht hat oder ob er einfach viel Glück mit im Spiel war. Weil ich meine, der Guard hätte ihn halt auch direkt köpfen können, wie er die Companions da dann mit dieser Geste dann hat hinrichten lassen, oder? Also ich meine, weiß ich nicht, ob das jetzt 100% der allerbeste Plan ist, den er da irgendwie vorbereitet hat.
Ja, wenn Aegon in King's Landing geblieben wäre, hätte Aemon ihn halt getötet. Und ich glaube, Larys denkt sich, oh, das wäre eine Verschwendung, ein toter König. Ein lebender König ist für mich mehr wert. Und einfach mal rauskommen und schauen, wo sie es hinschaffen. Und da hat er jetzt dann eben auch schnell einfach umentschieden, dass er jetzt dann Aegon vielleicht auch an Rhaenyra ausliefern kann, weil er auch gar keine andere Wahl mehr hat. Aber sonst wäre er wahrscheinlich irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, ob Harrenhal als sein Stammsitz ist wahrscheinlich nicht mehr so sicher, wenn Daemon da unterwegs ist. Aber halt irgendwie sich mit dem König abtauchen ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Und ich meine, er hatte ja die Krone als Beweis, ne? Also vielleicht dachte er sich, haha, das ist mein richtiger Trumpf und so.
Gut, dann wieder ein weiterer großer Sprung. Wir sind bei Rhaenyra und ihren Blacks und die erzählt jetzt mal von ihrem kleinen Geheimpakt mit Alicent. Und wie sind da so die Reaktionen von Jace, Missaria und Co.? Und wie sind auch eure Reaktionen, wenn ihr diesen Plan hören würdet von ihr?
Ja, Jace glaubt auf jeden Fall an eine Falle, ne? Also ich meine, das ist ja auch glasklar. Sie ist ein bisschen naiv, glaube ich, geht an die Sache ran. Und ihr Ding ist ja, dass der Deal so lautet, von wegen Alicent wird verschont und die beiden Töchter, glaube ich, berichte ich mich, wenn ich falsch liege, kriegen auch irgendwie freies Geleit, beziehungsweise werden nicht irgendwie hingerichtet. Und dann will sie ja auch irgendwas noch mit Daemon und machen, dass der dann irgendwie triumphiert. Also ich weiß halt nicht, ob sie da nicht auch irgendwie denkt, sie könne, ich weiß halt nicht, wer wen hier irgendwann in den Rücken fallen würde. Das war bei mir nicht so klar bei Alicent und bei den Rhaenyra-Szenen direkt. Also wer hält sein Wort, wer fällt den wen in den Rücken, deswegen.
Also ich meine, wir wissen ja auch, dass Alicent einfach natürlich ein wahnsinniges Risiko eingegangen ist, als sie auch Rhaenyra besucht hat, ne? Mhm. Und ich finde eigentlich auch ganz schön, es macht ja auch nochmal deutlich diese Szene, dass die beiden Frauen eigentlich nicht so rachsüchtig sind, wie sie eigentlich im Buch vor allem immer dargestellt wurden. Und wir wissen ja, das Buch, ne, ist ja so eine Art Geschichtschronik, wo man ja auch weiß natürlich, dass sie auch von recht misogynen Maestern geschrieben wurde, die natürlich auch eher vielleicht die Frauen als sehr böse und rachsüchtig darstellen wollen, als sie vielleicht in echt waren. Also die, ne, die Serie baut es anders. Aber natürlich, ja, ich glaube, die Gefahr der Falle ist extrem hoch. Aber die ganze Zeit kam ich nicht drüber hinweg, wie sehr und wie schlecht Missaria wieder spielt. Sorry, ich will nicht jede Folge auf Sonoya Misuno rumhacken. Ich mag sie ja wirklich gern und ich mag sehr, sehr viele Serien sehr gern, in denen sie mitspielte. Aber das war wirklich, ich glaube, sie hat eine Sache gesagt und nachher ist sie nochmal zu sehen oder sagt vielleicht auch noch ein Wort. Und das ist sozusagen schlimmstes Telenovela irgendwie Acting.
Ja, fand ich leider auch.
Und ich verstehe das nicht.
Missaria und Kutschen sind einfach deine Endgegner. Wenn sie irgendwann in der Kutsche sitzt, dann bist du raus.
Aber ich verstehe es einfach nicht. Erklärt mir das.
Ich weiß es nicht, was da los ist. Ob ihr niemand sagt, oder wir machen einen Take und das reicht oder so. Aber es ist halt immer diese Intonation. Wir sprechen jetzt von der englischen Version. Wenn ihr auf Deutsch guckt, dann seht ihr das vielleicht gar nicht. Aber in der englischen Version hat sie halt wirklich so eine weirde Art und Weise zu sprechen, die so ein bisschen befremdlich wirkt und so, wo ich mir denke, auch so bei sowas wie Mortal Kombat 2 habe ich das erlebt, dass wir so manche Sprecher hatten, die so ein bisschen irgendwie vernuscheln oder sowas. Hier ist es halt so ein bisschen die schlechtmöglichste Line-Delivery, die man sich ausdenken könnte. Also jeder fähige Regisseur würde wahrscheinlich sagen, du machst mir mal vielleicht nochmal so oder die Intonation so. Aber hier winken die das einfach durch und es fällt mir auch immer wieder irgendwie unangenehm auf, muss ich sagen.
Ja, hat mich diesmal gar nicht so doll gestört, ehrlicherweise. Ich fand ansonsten das vor allem, ja, also ein Moment, der mir da besonders im Blick in Erinnerung geblieben ist, ist Rhaenyras Blick, als sie so denkt, oh ja, King's Landing, ich kann es in 2 Tagen erobern, das wird so leicht, es gibt keine Probleme. Da hat sie so einen ganz irren manischen Blick drauf, ja. Und den sehen wir später auch nochmal ganz ähnlich bei Jace, als er das erste Mal in den Krieg reiten kann. Ja, und das könnte beide, Mutter und Sohn, könnte wahrscheinlich in beiden Fällen so auch nach hinten losgehen. Ja. Und ansonsten, was deine Frage, Adam, angeht, ob Rhaenyra oder Alicent sich da noch irgendwie hintergehen, ich glaube, das ist jetzt eindeutig so, dass das nicht so ist. Also das ist dann vielleicht auch die große Tragik, dass sie jetzt wirklich beide 100% diesen Krieg abwenden wollen, aber vielleicht die Zahnräder schon zu sehr ins Rollen geraten sind.
Dass sie es gar nicht mehr beeinflussen können, meinst du?
Genau. Denn wir sehen ja dann auch, wenn Alicent wieder zurück nach King's Landing reist, dass inzwischen sich ein paar Faktoren in ihrer Rechnung völlig verändert haben. Was? Aegon ist nicht mehr da, den er eigentlich ausliefern wollte. Und nicht nur das, wir haben auf einmal auch einen neuen König dort. Wie fandet ihr das? Weil ich fand das, wenn ich das schon vorweg sagen kann, ziemlich cool subtil, dass man einfach so wirklich, wie aus ihrer Perspektive merkt, irgendwas ist komisch. So, es wird ein König erwähnt und keine Ahnung, das kommt irgendwie, passt ja alles nicht ganz zusammen. Und dann sieht sie natürlich auch schon Aemond auf dem eisernen Thron mit dem Blackfire-Schwert. Die Krone hat natürlich Aegon, aber ja, wie fandet ihr das?
Ich fand auf jeden Fall das Visual cool, wie er da in dem Thronsaal sitzt. Und ich finde ihn ja auch so vom Design her mit seinem Edgelord-Augenkläppchen ziemlich spannend manchmal und natürlich so ein bisschen, mir ist aufgefallen jetzt beim zweiten Mal Folgeschauen, dass das Wort Craven für feige, glaube ich, diesmal so ein bisschen inflationär oder vielleicht auch nur 2-3 Mal benutzt wurde, aber davor ist mir halt noch nie so stark aufgefallen, dass sie das so benutzen und ich kannte es tatsächlich im Sprachgebrauch gar nicht, weil ich immer mit Craven the Hunter involviere beziehungsweise interpretiere oder also verbinde sozusagen. Und der ist halt alles andere als feige. Der ist halt so ein richtig mächtiger Jäger, der irgendwie es mit allen aufnimmt. Deswegen war mir das so ein bisschen eine fast neue Vokabel in dem Zusammenhang. Und genau. sie sagt ja dann auch, dass sie will, dass er irgendwie Damon da herausfordern geht und so und versucht ihn irgendwie auch in diese Richtung zu lenken, also Alicent zu ihm und so. Ja, also da weiß ich nicht genau, was, genau, ob sie da überhaupt noch Macht über ihn hat oder ob er seinen eigenen Kopf hat, aber ja, schon. Hannah, was sagst du?
Also ich finde auch, dass zum einen natürlich deutlich wird, Bjarne, dass, wie du sagtest, die die Unwichtigkeit von Alicent einfach extrem auch deutlich wird darin. Ne? Sie kriegt gar nichts mit, keiner informiert sie auch. Auch Aemond informiert sie natürlich nicht, weil sie eigentlich unbedeutend ist dort in dem Game of Thrones in King's Landing gerade. Bezüglich ihm finde ich ihn einfach Wahnsinn auf dem Thron. Ich finde, das hat auch so ein bisschen so einen Anime-Bösewicht-Charakter mit der Augenklappe.
Genau.
Ne? Und dem Thron und so. Also ich konnte mir das richtig gut in Anime-Style oder Manga-Style vorstellen. Und wie du sagst, auch mit dem Schwert, ne, er hat Vega, er hat ja alle, sag ich mal, Punkte bis auf die Krone, die vielleicht auch die unwichtigste ist von den Markern für einen König. Und wie du sagtest, Adam, er betont ja auch immer, dass sozusagen er so mutig ist, so mächtig ist und dass eigentlich Aegon viel zu schwach ist.
Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, Mutti.
Ja, aber stimmt. Alicents Unfähigkeit, wirklich was zu verändern als Frau, das finde ich vor allem dann auch im Kontrast noch interessant, wenn sie dann später mit ihrer Tochter Helena spricht, die ja einfach schon 3 Schritte weiter ist und das einfach akzeptiert, dass sie sowieso hier gar nichts mehr ändern kann. Und sie ist ja sogar so, dass sie durch ihre Dreamer-Fähigkeiten schon komplett weiß, wie das alles ausgeht, aber gar nicht erst versucht, noch irgendwie einzugreifen, weil sie weiß, dass es wahrscheinlich keinen Unterschied machen würde.
Ja, sie hat Vision Plus einfach abonniert und weiß schon alles, was passieren wird. Deswegen ist sie einfach abgebrüht.
Ja. Ich frage mich, ob sie auch gesehen hat, was dann später passiert. Da würde ich einfach mal vorwegspringen auch schon. Ich glaube, wir müssen unbedingt über diese Szene reden. Und da würde mich vor allem interessieren, ihr habt es ja vor Publikum geschaut. Wie hat der Saal reagiert, als Aemond die Signale falsch gelesen hat?
Es gibt 2 Szenen, wo die Zuschauer sehr stark reagiert haben. Und das war eine davon. Und die andere, da sprechen wir später zu. Aber die ist, glaube ich, auch offensichtlich. Aber das war sehr unangenehm einfach. Und wir haben vor uns so gehört und so Also das war schon wirklich eine krass unangenehme Szene einfach.
Genau, vor uns waren noch so ein paar junge Frauen und die eine immer so, ich schwöre.
Ja, was, Moody, was los?
Also das war sehr interessant und auch ein bisschen lustig vor Publikum.
Ja, das glaube ich.
Vor allem am besten fand ich aber das Ende sozusagen, wenn Alicent so guckt. Und ich finde, das war leider auch wieder so ein Telenovela-Blick, wenn sie so angewidert guckt. Ja. Aber natürlich war es ja auch sehr amüsant, muss man sagen.
Da hättest du auch so ein Office, also entweder hättest du früher einen Love-Track drunter gemacht oder so ein Office und dann auf Jim geschnitten, dann nach diesem Kuss. Also,
na, ich hätte so eine Musik so wie bei Gute, Schlechte oder hier bei Verbotene Liebe, weißt du, so und das ist das Ende, genau.
Ja, aber ich finde, Olivia Cooke hat das sehr, sehr witzig gespielt, tatsächlich, genau. Ja.
Vielleicht noch kurz ein Hinweis, einen kleinen Tease noch dazu. Wir hatten auch Olivia Cooke im Interview.
Ja.
Also wenn ihr mal so bei dem offiziellen Instagram-Kanal auch von Seenjunkies vorbeischauen wollt oder auch bei TikTok, sie war auch sehr, sehr sweet im Interview. Also schaut da gerne mal rein.
Super, ja. Für mich ist auch noch ein gutes Zeichen, dass so eine starke Reaktion im Publikum ist, dass inzwischen nach mehr als 2 Staffeln auch wirklich alle Zuschauer genau die Familienkonstellation zu verstehen scheinen und zu wissen, warum das jetzt falsch wäre. Ich merke auch bei dir, Adam, dass du einfach mittlerweile so gut bei den Namen bist und so voll den Überblick hast. Ist mir vorhin so, als du über manche Sachen geredet hast.
Bei den Schwarzen und bei den Grünen schon, aber wenn wir jetzt gleich zu den Sea Snakes kommen, da leider nicht, sorry.
Okay.
Aber ich habe noch eine Frage und zwar, die habe ich, glaube ich, auch Mario gestellt. Ich habe mit ihm ein bisschen mich ausgetauscht, auch über die Folge. Er war natürlich Contrarian Mario und fand da so ein paar Sachen fragwürdig. Zum Beispiel Emma Darcys Performance in der Folge, aber dazu irgendwie weiß ich nicht. Aber ich habe mich gefragt, gab es in Game of Thrones diese Inzeststufe bereits, also Mutter und Kind? Weil ich erinnere mich an Onkel und Nichte und Neffe oder so, weiß ich jetzt nicht, Bruder und Schwester. Aber hatten wir wirklich schon Mutter und Sohn irgendwo mal?
Ich meine schon, aber nicht so richtig. Also es ist natürlich auch sehr, ich muss auch so ein bisschen an Gladiator denken, wenn ich das sehe. So der große Kaiser, der jetzt irgendwie sich in seine Mutter auch noch verguckt.
Oh
so als ultimativen, ich weiß auch nicht, was das ultimativ ist. Es ist sehr freudianisch alles. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass Damon in einem seiner Fieberträume in Staffel 2, die da von Alice Rivers, der Hexe, ausgelöst worden, hat er da nicht mit seiner Mutter sogar Sex gehabt?
Das kann sein,
war das so?
Ja.
Ich habe es verdrängt, aber
ein Fiebertraum ist was anderes als ein echter Kuss, ne? Also das ist ja jetzt keine Vision oder Fiebertraum oder Traum oder sonst irgendwas.
Aber denkt ihr jetzt,
also ich trotzdem sehen.
Genau, aber denkt ihr jetzt hier bei Aemond, das ist jetzt wirklich sexuell, also richtig, sage ich mal, er will mit ihr schlafen oder ist es wirklich nur, er will ihre Zuneigung und ist halt irgendwie auch crazy,
ja,
und wir haben ja auch gesehen, was er für ein für einen sexuellen Background hat, sag ich mal, was auch irgendwie ein bisschen schwierig ist. Und es geht jetzt einfach nur um Kuss, der jetzt too much ist für mehr Zuneigung, wenn ja, man so wohlwollend meint.
Er ist halt ein ewiges Muttersöhnchen, glaube ich. Das ist so dieses Ding.
Deswegen weiß ich jetzt nicht, dass er wirklich mit ihr schlafen will.
Nee, ich hoffe nicht.
Na, ich glaube, es ist wirklich mehr so ein Machtding, weil für ihn ist jetzt eigentlich perfekt. Jetzt ist sein großer Bruder endlich weg. Er ist jetzt der Targaryen-Mann im Haus. Seine dumme Tante ist weg und er hat die beiden Frauen, also seine Schwester und seine Mutter, auf die er jetzt aufpassen kann, die er beherrschen, besitzen kann, wie auch immer. So vielleicht auch.
Ja, und er will halt ihre komplette Zuneigung auch haben, weißt du? Und wir wissen ja auch, dass sie nicht so viel Zuneigung gegeben hat.
Eine andere Sache, die ich mir da noch dachte, halt so, bevor ich gesehen hatte, dass es auf einen Kuss hinausläuft, ich bin geschult, da eher dran zu denken, dass da irgendwie ein Dolch kommt oder ein Messer oder ein Schwert oder so und er sie dann umbringt. So, das war so ein bisschen meine Sache. Deswegen halt mein Alternativgedanke dazu gewesen. Und an den Kuss habe ich erst wirklich gedacht, als es dann natürlich immer näher wurde, aber erst dann habe ich so richtig realisiert, was abgeht.
Ja, es hat sich wirklich so schön furchtbar angebahnt, dass man ganz langsam diesen Horror gespürt hat.
Ja.
Ja, gut, ein weiterer krasser Sprung. Wir fahren Richtung Harrenhall dort oben. Damon ist da gerade am herummetzeln, ein normaler Dienstag für ihn. Man sieht auch schon so leichte Ermüdungserscheinungen im Gesicht beim Lannisters umbringen. Und deshalb wollte ich auch diese Szene, auch wenn sie jetzt noch nicht super wichtig ist, erwähnen. Wir lernen eine Gruppe von Leuten kennen. Ich nenne sie immer die Kampf-Obis. Hanna, wer ist das? Wen lernen wir da kennen?
Genau, das sind die, oh Gott, heißen sie Grey Wolves? Ich glaube, ne?
Die Winter Wolves, glaube ich.
Winter Wolves, ach so.
Auf Deutsch.
Ah ja, stimmt, Winter Wolves. Das sind so die mehr oder weniger alten, genau, du nanntest sie die Opis, glaube ich, ne? Ausgesonderten Nordmänner, die natürlich krasse Kämpfer sind, die aber jetzt schon so ein bisschen betagter sind im Alter und die natürlich einen Tod haben wollen, der irgendwie sehr, immer noch sehr groß und sehr legendär ist. Und das ist ja auch die Truppe, sage ich mal, die, oh Gott, war das... nicht Kraken, aber der hieß so ähnlich, ne? Der Herrscher des Nordens gerade sozusagen Kraken? Als Unterstützung losgeschickt hat. Und das sind halt krasse Kämpfer, sind gute Kämpfer, aber sie sind halt schon ein bisschen älter. Ich finde, das sind so die Silver Surfer Westeros ungefähr.
Best Ager auf jeden Fall.
Ich habe mich gefragt bei der Szene, die werfen ihm da so einen Kopf zu. Ist es ein Kopf, den wir kennen müssten? Weil ich habe es nicht herausgefunden.
Es ist Jason Lannister. Der Herrscher von Haus Lannister, wenn ich mich nicht irre.
Ah ja.
Genau.
Wird Lannister auf Deutsch anders geschrieben als auf Englisch?
Das ist also einer der Zwillinge, Adam, genau.
Okay. Lannister wird, glaube ich, auf Deutsch mit E komischerweise geschrieben und auf Englisch mit A, falls du das meinst.
Mhm. Ja.
Ja. Und wir sehen ja auch, und das fand ich sehr krass, die Lannisters, gerade so eine Amira reitet ja auch immer mit so einem Löwen in so einem Käfig umher. Wir wissen, ne, der Löwe ist ja auch das... Das Sigilt hier von den Lannisters. Und dann sehen wir im Hintergrund so einen Typen, der gerade den Löwen so wegmetzelt. Und dann dachte ich auch so, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, an diese Szene in Game of Thrones, dritte Staffel natürlich nach der Red Wedding, wo ja auch Robs Kopf so an den Direwolf, an seinen Direwolf genäht wurde. Mhm. Fand ich eine sehr, sehr, sehr brutale Szene. Und ich dachte mir auch so, Gott, nachher nähen sie auch noch den Lannister-Kopf an den Löwen.
Boah, ja, stimmt. Ja, allgemein. Irgendwie, das trifft mich dann emotional mehr, wenn da so ein Löwe abgemetzelt wird, als manch ein Charakter tot.
Ja. Aber wir sehen ja auch den Oscar Tully Menschen, der ja auch Damon so ein bisschen Widerspruch und Widerrede gibt, ne, dem neuen Lord Tully. Und das fand ich eigentlich ganz schön.
Ja, auf jeden Fall. Baby Oscar ist auch nach wie vor sehr, sehr mutig. Mal schauen, wie lange er das noch darf, bis Damon die Geduld verliert. Und noch einmal nur zur Vollständigkeit, weil der vielleicht auch nochmal wieder auftaucht. Roddy the Ruin heißt der Anführer von den Kampf-Obis. Das ist auch ein sehr cooler Charakter aus den Büchern. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir einmal nur ganz, ganz kurz, also wirklich nur so lange, ein paar Sekunden, wie wir es aushalten, zu Criston Cole, der seine künstlerischen Talente zeigt, aber natürlich auch in einer echt schlimmen Szene, die auch wirklich die Brutalitäten des Krieges wiedergeben, Vergewaltigungen. Und wir sehen da Allisons Bruder Gawain Hightower, der noch so ein bisschen sich seine Menschlichkeit versucht zu bewahren und dafür Gerechtigkeit sorgen will, aber bei Criston Cole ist schon, ja, Hopfen und Malz oder Kraut verloren. Der fühlt gar nichts mehr, der ist innerlich komplett tot.
Kraut verloren, sehr witzig. Also ja.
Ich hatte auch ihn, Fabian Frankel heißt er, glaube ich, ne, den Schauspieler im Interview. Und er wirkte auch relativ abgeklärt, aber es war ganz interessant, also auch was er sagte zu seinem Charakter. Aber ja, hier, ne, ich glaube, er bemalt sein Schild und der Rest ist ihm eigentlich alles egal. Und er weiß, alle sind irgendwie Monster und who cares, was auch bitter ist. Aber ich glaube, es war auch eine Szene, die nochmal verdeutlicht, dass Gawain halt irgendwie noch so der nur noch so Ehre hat und noch ritterliche Gefühle und dass diese Kombo eigentlich der beiden sehr unterschiedlich ist.
Ja, er ist weiterhin the worst einfach, finde ich. Also das ist so, weiß nicht, ob es da irgendeine redeeming quality noch gibt, und da fand ich den Alicent Bro auf jeden Fall viel besser. Und ja, also ich meine, natürlich, wenn du jetzt aus seiner Perspektive bist und so ein armer Wicht bist, umgeben von Drachen, dann fühlst du dich natürlich auch machtlos. Das kann ich schon nachvollziehen, aber er ist halt trotzdem, dass er da nicht einschreitet als irgendwie Lord Commander und irgendwie eine Ansage macht, das ist schon ein bisschen schwach.
Genau, Gawain Hightower, den kannten wir schon, aber wir lernen in der Folge auch noch einen neuen Hightower kennen, nämlich Ormond. Das ist der jetzige Chef des Hauses und auch der Lord von Old Town. Der wird gespielt von James Norton, den man auch aus, ja, ich sag mal, aus Film und Fernsehen kennt, also irgendwie aus verschiedenen Serien. Ich habe gerade leider keine zur Hand.
Er hatte eine sehr lange britische Serie, wo er die Hauptrolle hatte, auf jeden Fall.
Ah ja, genau. Mhm. Ja. Er ist tatsächlich der Cousin von Alicent, also auch der Neffe von Otto. Von Otto fehlt auch weiterhin jede Spur. Der sitzt irgendwo im Gefängnis. Keine Ahnung, ob das nochmal irgendwie eine Rolle spielt, hoffentlich. Aber Hannah, in diesem Camp von Ormond Hightower, wo wir kurz sind, da sehen wir auch noch die ein oder andere interessante Figur, ist vielleicht zu viel, aber wen sehen wir da kurz?
Also erstmal fand ich toll, was für Gesten Ormond hatte. Also so wie er den Brief aufmacht, auf den wir ja bestimmt auch noch gleich zu sprechen kommen von Alicent, wie er hier sein, was ist das, so ein kleines Geruchsfläschchen irgendwie an seine Nase führt, weil er den Überbringer der Nachricht so eklig findet und schmutzig. Also ich fand, er wurde so interessant gezeichnet, ne? Auch sein Zelt, seine Rüstung, ist alles irgendwie so picobello. Es wirkt halt wie so ein reicher Schnösel irgendwie. Und ja, also da sind einige interessante Charaktere um ihn rum, aber ich weiß gar nicht, ob wir die schon spoilern wollen,
Jana. Ich glaube nicht, wenn sie keine Rolle spielen, oder? Dann noch nicht.
Ich würde vor allem aber wenigstens einmal den Drachen erwähnen, oder? Okay. Den wir einmal sehen.
Genau, wir sehen in einem kleinen, doch recht engen Gefängnis mit Dragonkeeper natürlich einen blauen Drachen. Und das ist The Blue Queen Tessarion, der Drache von Daeron. Ne? Das ist noch der kleine Bruder von den Greens natürlich, also der jüngste Sohn von Alicent, der ja immer in Old Town war und dort irgendwie eigentlich als Meister ausgebildet werden sollte. Und wir hatten auch schon am Ende der zweiten Staffel den Drachen fliegen sehen, neben dieser ganzen Armee. Und jetzt, also da ist noch ein Drache von den Greens, der da kommt. Und ein sehr schöner, finde ich.
Es ist aber tatsächlich auch, wenn man bei den Greens nochmal kurz die Drachenaufstellung macht, wir haben natürlich Vega als mächtigsten Drachen ever mit Aemond. Wir haben Dreamfire theoretisch mit Helena, aber die reitet nicht und ist Pazifistin, also die hält sich raus. Und deshalb muss jetzt der junge Daeron eben auch eingreifen, weil sonst haben die Grünen gerade gar keine Drachen mehr, was ja auch eigentlich super interessant ist, dieses Missverhältnis, was wir jetzt haben. Daeron haben wir, glaube ich, jetzt nicht gesehen. Im Hintergrund, hinter Ormond, stand immer so ein kleiner Jüngling, der auch relativ edel aussah. Und ich dachte, oh, das ist er, der war immer so im Unscharfen. Aber das war dann der am Ende diesen dreckigen Mann waschen gehen sollte. Und ich glaube nicht, dass das Daerons Aufgabe wäre. Also vielleicht sehen wir ihn wann anders. Aber wir sehen ihn auf jeden Fall, diese Staffel, soweit ich weiß.
Ein Nachtrag zu James Norton vielleicht noch, weil ich es erwähnt habe und ich dachte, er hat so ewig mitgespielt. Er hat tatsächlich auch ewig mitgespielt, 2014 bis 2019 in Grantchester, aber IMDb hat dann nur 21 Folgen, weil es eine UK-Serie ist, mit 5 Folgen die Staffel oder so. Das war, glaube ich, ein Priester, ein Pfarrer ermittelt, und bei McMuffy hat er mitgespielt und dann natürlich, was gerade bei Arte ganz aktuell ist, Happy Valley, die ersten 3 Staffeln, da hatte er eine große Rolle, einfach nur, dass wir da noch machen. Und House of Guinness hat er auch mitgespielt. Also ganz viel eigentlich hat er schon gemacht.
Ja, man kennt das Gesicht einfach, wenn man schon ein paar Serien geschaut hat. Genau, dann, weil ich gerade schon Drachenaufstellung gesagt habe, gehen wir auch nochmal zurück zu den anderen 3 Drachenreitern, die Rhaenyra jetzt kürzlich rekrutieren konnte. Adam of Hull, Hugh Hammer und Ulf the White, glaube ich. The White oder so. Ulf, der auf jeden Fall der Eklige von den dreien. Das ist er. Und die sind an einem ganz besonderen Ort tatsächlich. Also sie lungern dort herum und warten auf Aemond, weil das ist ja der Plan, wenn Aemond hochfliegt, um Daemon zu konfrontieren, dann wollen diese 3 auf ihren Drachen Vega zu Sturz bringen. Weil 3 gegen 1 könnte selbst für Vega zu viel werden. Aber sie warten und warten und es passiert nichts. Aber Hannah, hast du gesehen, weil es wird, glaube ich, nicht explizit gesagt, wo sie, an welchem Ort sie da eigentlich warten, weil der ist ja ganz besonders auch.
Genau, es gibt ja, wenn man sich so die Karte vorstellt von Westeros, einen sehr großen See in der Mitte. Das ist der God's Eye und der ist direkt Harrenhal liegt direkt an diesem See. Deswegen, wenn wir sozusagen die Totale sehen von Harrenhal, dann ist meist halt irgendwie ein See oder halt Wasser davor. Und dieser See hat auch eine Insel in der Mitte und die heißt The Isle of Faces. Und das ist so eine ganz berühmte, bekannte, aber vor allem mysteriöse Insel, wo eigentlich sich keiner hintraut, weil da sollen halt noch gewisse mystische Wesen rumlaufen, die wir ja auch sehen. Und wenn wir nochmal so geschichtlich zurückgehen, auf dieser Insel wurde damals dieser Pakt geschlossen zwischen den Children of the Forest, die haben wir ja schon öfter gesehen bei Game of Thrones, diese kleinen grünen, menschenähnlichen Pieps und halt den alten, sag ich mal, Einwohnern von Westeros. Genau. Und deswegen, aber dieser, wie gesagt, da traut sich eigentlich sonst keiner hin, weil es halt so mysteriös ist. Wir wissen ja auch, Harrenhal ist ja auch voller Mysterien und voller ungewöhnlicher Kreaturen. Und eine Kreatur wie diese Zieg haben wir ja auch schon in der zweiten Staffel gesehen, da wo Daemon durch die Burg wandert.
Und die Hexe appeared dann einfach, ne? Also ich meine, die ist halt auch mega creepy irgendwie dann später. Also ich meine, ich finde ja Ulf, ich bin ja immer noch ein Vertreter von Best Worst Dude Ulf tatsächlich, der sich irgendwie einbildet, mit als irgendwie einfacher Ritter schon Castle bekommen zu würden. Und dann wird halt aufgeklärt, dass irgendwie Ritter nur ein Pferd bekommen und tatsächlich erst Lords, dann das Castle. Also das fand ich irgendwie auch ganz witzig.
Ja, genau. Die Kreatur mit der Ziege, Anna, da meintest du, dass das Alice Rivers wahrscheinlich ist, ne, als Gestaltenwandlerin.
Genau, würde ich mal von ausgehen, ja. Ne, wo ich mal denke, ist sie jetzt so ein Ziegenwalk? Wie heißt es? Also kann sie so wie unsere Charaktere wie Jon Snow und Co. dann einfach in diese Ziege sich verwandeln oder ist das irgendwie eine andere Kraft? Aber ja, ich musste auch sehr lachen, wie sie so rauskam und sagte, ja, hallo, ich bin eine Hexe, so ungefähr. Ja. Ich fand sowieso, Adam, ich gebe dir recht, also auch Ulf, ich musste die ganze Zeit irgendwie ein bisschen lachen. Obwohl ich schon die Befürchtung hatte, gleich sehen wir wieder so einen Pipi-Kaka-Humor, wie er hockt und irgendwie den Farn in der Hand hat. Aber ich fand es auch wirklich hochgradig amüsant und ich fand auch die Gespräche, die Dialoge fand ich durchaus verständlich. Ne? Er will sein Castle und warum, ich meine, die begeben sich in so eine Gefahr, für was eigentlich? Mhm. Und hocken jetzt da und warten irgendwie auf diesen, um jetzt Vega zu bekämpfen, was ich ja auch wahnsinnig mutig finde. Die sind ungefähr so seit 2 Tagen irgendwie Drachenreiter und sind dann gleich gegen den mächtigsten Drachen und Drachenkämpfer irgendwie von Westeros antreten, auch wenn sie zu dritt sind.
Ja, also ich meine, was ist da mit Basistraining? Also so, also nach 2 Tagen sollen sie irgendwie, weiß nicht, saßen die, wir haben sie nur kurz auf den Drachen bisher gesehen in der zweiten Staffel, ne, jeweils. Also das ist ja super viel verlangt von denen einfach. Und dann dieser Bonding-Prozess, der noch sehr kompliziert war. Wir haben bei Rhaenyra gesehen, dass es einfach wahnsinnig anstrengend auch sein kann und dass es eine widerspinstige Bestie ist, so, die, mit der man sich erstmal anfreunden muss. Und sprechen die Sprache überhaupt teilweise? Also die anderen Drachenreiter haben ja diesen Vorteil, dass sie zumindest die Sprache so ein bisschen beherrschen würden, dass da so Grundkommandos gegeben werden können. Also ich sehe das nicht, dass die zu dritt irgendwie eine Steche gegen irgendwie Daemon haben.
Ja, ich versuche gerade einen Hund zu erziehen und das ist schon schwer. Ein Drache ist wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer. Auch noch zur Vollständigkeit, dieses Geweih-Ding-Wesen, was wir sehen, das sind Green Men. Also falls ihr da noch mal ein bisschen nachschauen wollt, was es mit denen auf sich hat. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin jetzt über manche Sachen ein bisschen schneller rübergegangen aus Zeitgründen. Habt ihr noch irgendwas vor dem Battle of the Gullet, worüber ihr noch sprechen wolltet? Hannah, du meintest, glaube ich, der Brief von Alicent wäre noch etwas?
Genau, also ich glaube, wir sehen ja auch, dass Alicent realisiert, dass ihr Plan eigentlich jetzt Aemond nach Harrenhal zu schicken, höchstwahrscheinlich nicht funktioniert. Und dann will sie Rhaenyra also anders irgendwie beschützen, so habe ich das zumindest verstanden, ihren ganzen Plan, und faked also jetzt einen Brief, den sie halt zu unserem, ne, Ormond da von den Hightowers zur Armee schickt, um ihn zu verlangsamen, damit er nicht nach King's Landing kommt, um Rhaenyra aufzuhalten in King's Landing. Und sie unterschreibt ja, glaube ich, auch mit King Aemond, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja.
Also das fand ich ganz interessant. Ich fand vor allem auch wieder, was ich immer liebe bei Game of Thrones, also wie das Papier aussieht, wie sie nachher da das Siegel draufpackt. Einfach wunderschön. Und wie dann Ormond auch mit dieser sehr schönen, edlen, Snobby-Geste da das Siegel bricht und dann eigentlich wieder zurück in sein Zelt zurückkehrt und einfach sagt, gut, dann warten wir halt noch ein bisschen. Also ich glaube, dieser Plan hat eigentlich gut funktioniert.
Und der Bro hinterfragt doch vielleicht auch ein bisschen die Signatur, oder?
Mhm.
Hinterfragt er nicht die Signatur, die er da sieht? Also dieses, was du gerade erwähnt hast, dieses Kürzel. Ich habe so einen kleinen Blick gesehen von wegen, ob er jetzt daran glaubt, dass es wirklich von dem ist oder, und er fragt ja überhaupt auch, wer jetzt irgendwie so schon König sein kann und so in diese Richtung, ne?
Es kann ja sein, dass er Alicent erkennt an der Schrift oder so und sich trotzdem denkt, gut, ist mir egal, Hauptsache wir können hier chillen, egal von wem der Befehl kommt.
Mhm. Ich dachte, er wundert sich einfach, wer jetzt der König ist aktuell. Also ich meine, das geht ja auch schnell irgendwie.
Stimmt. Auch fair auf jeden Fall, wenn ihn das verwirrt. Ja. Adam, hast du noch irgendwelchen offenen
Hatten wir nicht, irgendwelche offenen Punkte? Die Vater-Sohn-Konversation erwähnt oder würden wir das jetzt machen?
Können wir gerne jetzt machen. Also ja. Du meinst Corlys und Alan, die genau. Ein bisschen verlorene Zeit nachholen und gemeinsam Drachen, Boost, Juice, Liquor oder irgendwas trinken?
Ja, genau, das. Ja, da habe ich mich halt gefragt, so, also ich meine, das sollte jetzt in der Folge, glaube ich, nochmal so ein bisschen so ein Bonding-Moment schaffen, weil wir ja dann auch, wenn wir vorgreifen, sehen, was da vielleicht so passiert am Ende. Und er sagt ja auch, der Sohn, dass er jetzt nicht so der Trinker ist oder dass dieser feine Tropfen an ihm so ein bisschen verschwendet sei. Da ist er sehr bescheiden. Das mag ich irgendwie auch ganz gerne an ihm. Und der war ja, glaube ich, auch, oder beide waren, glaube ich, auch, Hannah musste mich berichtigen, waren beide beim, nee, nur der eine war, glaube ich, beim Event dabei, ne? Aber ich muss dazu sagen, ich fand die halt alle drei, die da in Berlin waren, Charm City einfach. Und die haben so viel Charisma, dass ich die sehr liebe jetzt inzwischen. Also da sieht man mal so das Potenzial, was die Darsteller auch haben einfach. Also der war sehr zu Scherzen aufgelegt, der Sohn. Mhm. Und
Abu Bakr Salim ist das, ne? Und Steve Toussaint, der Call ist schon
spielt. Genau, also Steve Toussaint war, glaube ich, nicht da. Aber der andere war da.
Ja, und ich hatte diese Vater-Sohn-Kombo auch im Interview und die waren ganz bezaubernd. Und da könnt ihr auch noch mal in Social gucken, weil sie auch dann gleich von der großen Seeschlacht berichten.
Okay. Ich habe nur noch einen offenen Punkt. Ich möchte noch kurz über die Rhaenys-Büste vorne am Schiff sprechen. Gott. Hat ja sein Schiff umbenannt, The Queen Who Never Was.
Ich dachte mir, ganz ehrlich, Bjarne, was war das denn? Also ich meine, wir wissen ja auch, wie sie gebaut war und dann ist jetzt ihre sozusagen, also ich gehöre ja auch zu den Frauen, die jetzt vielleicht nicht so viel Oberweite haben und ich wäre doch auch ein bisschen pikiert, wenn dann, also gut, dann bin ich tot, aber trotzdem, wenn dann meine Büste so riesige Boobies hätte, wo ich dann immer denke, was soll denn das?
Ich glaube, Corlys hat den ersten Entwurf gesehen und hat gesagt, nein, mehr.
Oh Gott. Und natürlich sieht das irgendwie auch besser aus auf einem Schiff, ne? Also das passt mir so zur Figur, also zur Form auch fast so ein bisschen vom Schiff, aber ich fand das auch ein bisschen too much. Also ich weiß
vielleicht
nicht,
ob hat das da so Gleichgewichtsgründe, dass das so Bleisachen sind, damit das Schiff besser fährt. Ich weiß nicht.
Aber das, also da, ich wusste nicht, ob das irgendwie so ein kleiner Hieb sein sollte, auch von den Ausstattern gegenüber der Darstellerin, wie heißt sie nochmal? Aber das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, genau.
Gut, ja, damit sind alle wichtigen Sachen besprochen und jetzt können wir voll reinstarten in die große Schlacht, die uns ja eigentlich auch am Ende der zweiten Staffel hätte erwarten sollen. Und ich glaube, das hätte alles so viel mehr Sinn auch gemacht, wenn ich das schon mal sagen darf. Das wäre das perfekte Staffelfinale gewesen, diese Folge. Ich habe jetzt auch erst gelernt, der Grund dafür, dass sie es auf Staffel 3 verschoben haben, war tatsächlich eine Business-Entscheidung von unserem guten alten Hassfigur, wie auch immer, David Zaslav, der frühere oder immer noch, also der Warner-Chef, Warner Discovery-Chef, der nämlich aus einfach Kostengründen vor dem Deal, Warner sollte ja verkauft werden an Netflix, jetzt an Paramount, gesagt hat, alle müssen Geld einsparen und so hat man einfach dann diese teure Folge auf die nächste Staffel verschoben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Aber Hanna hat da eine andere Theorie, die auch sehr viel Sinn ergibt.
Ja. Also ich hatte gelesen, schon ein bisschen her, dass es natürlich auch mit dem Autorenstreik zu tun hatte.
Und dass du dann natürlich nicht so eine große Schlachtenszene irgendwie verschwenden möchtest, wenn du da nicht nochmal Hand anlegen kannst an die Drehbücher und riskieren möchtest, dass du dann irgendwie so eine halbgare Schlachtversion präsentierst. Und das, finde ich, macht noch viel mehr Sinn oder ergibt noch sehr viel mehr Sinn als irgendwie nur so von wegen Sparzwänge oder so. Weil so wie es jetzt ist, hast du halt die perfekte Auftaktepisode irgendwo, Spoiler, das kann ich jetzt schon fast sagen, die halt so im Kino dann nochmal so extrem vollgepackt war und so viel bietet einfach an Schauwerten. Das finde ich eigentlich einen guten Schlachtzug oder wie heißt das? Schachzug, nicht Schlachtzug, aber beides passt jetzt in dem Fall sogar.
Aber wenn du vielleicht, also ich musste leider schon zwei Folgen gucken wegen der Interviews und ich hatte auch gelesen, dass es halt um diese beiden Folgen geht und ich glaube, wenn wir dann nächste Woche auch über die zweite Folge reden und das Ende, das wäre eigentlich das perfekte Ende gewesen. Und ich glaube, Buchkenner wissen ungefähr. Und Bjarne, du weißt ja auch, ne, was dann sozusagen jetzt zeitnah passiert. Und ich finde, da sieht man und merkt man schon, dass einfach dadurch die zweite Staffel und das Finale, was ja eher so lauwarm war, sehr gelitten hat drunter.
Ja, und jetzt würde ich sagen, ich muss nochmal wieder als Zeitnehmer schauen. Hanna, du hast noch ungefähr 8 Minuten Zeit. Deshalb würde ich jetzt einfach mal dir die Bühne geben und du sagst einfach alles, was du vom Battle of the Gullet hältst. Deine Höhepunkte, deine Tiefpunkte, wie auch immer. Und dann können Adam und ich später gern auch noch die Reste wegsnacken, wenn du dann schon weg bist. Aber erzähl doch mal, wie fandst du die Schlacht?
Das ist sehr lieb. Also erstmal bin ich ja, ich mag ja Seeschlachten wahnsinnig gern. Also ich kann auch noch mal einen kleinen Tipp abgeben, wenn ihr Bock auf sowas habt. Master and Commander finde ich einen sehr unterschätzten Film, auch diesbezüglich. Aber ich glaube, keine einzige Frau spielt damit, aber ich liebe trotzdem diesen Film von Peter Weir. Aber ja, also Seeschlachten, ich liebe es. Ich habe mich sehr gefreut auf die, ich glaube, Schlacht an der Gurgel ist es auch auf Deutsch, ne?
Gurgli.
Genau.
Und ich liebe auch so, wie heißt es, so Schiffsblockaden und sowas. Also ich mag das einfach wahnsinnig gern. Was mich dann auf jeden Fall schon sofort gestört hat, ist, dass die Valyrians so krasse Rüstung tragen auf dem Boot. Also ich bin jetzt keine Seglerin oder so, aber ich denke immer, ich würde nie in so einer schweren, super, einschränkenden Rüstung einfach auf einem Schiff sein, weil ich auch immer denke, wenn ich dann irgendwie ins Wasser falle, bin ich ja sofort tot. Also ich habe ja kaum Chance.
Aber das wird doch auch von ihr kommentiert, oder? Von der unserer Piraten-Lady.
Total, weil wir sehen ja auch, die Piraten haben ja nur ganz leichte Kleidung an und natürlich bist du weniger geschützt und ich glaube, ich würde vielleicht einen Helm tragen, weil ich auch nichts irgendwie auf den Kopf kriegen will oder zumindest da mehr Schutz haben möchte, aber ansonsten finde ich immer, also ich finde Rüstung auf Schiffen macht für mich immer wenig Sinn und ich glaube, ja, auch die Spanier und so trugen ja auch irgendwie krasse Rüstung, aber irgendwie fand ich das ein bisschen too much. Außerdem finde ich auch, dass die Rüstung sehr schlecht aussehen, leider. Insgesamt finde ich aber, dass die Boote mittlerweile extrem gut aussehen. Und ich glaube, wir haben uns ja auch sehr oft lustig gemacht in den Game of Thrones Folgen, dass Game of Thrones vieles kann, nur keine Boote. Die sahen immer scheiße aus. Und jetzt finde ich, jetzt sehen die einfach extrem gut aus. Und ich fand auch, die Schlacht digital sah auch mega aus. Ich hatte oft den Überblick verloren leider, wer jetzt wo ist, obwohl wir ja oft auch diese blauen Banner sehen von den Valyrians. Aber so übersichtlich war es nicht. Und ich glaube, das sollte es ja auch sein, ne? Einfach diese Unübersichtlichkeit. Der Schlacht insgesamt. Meine Liebste war sie nicht, weil ich, wie gesagt, sie ein bisschen verworren fand und auch dann diese Verfolgungsjagd auch ein bisschen konstruiert. Natürlich fand ich sie auch mega spannend, fand sie war auch sehr gut gemacht technisch, aber so ganz mein Liebstes war es nicht. Dann natürlich die Drachen, wie sie da eingriffen, auch dass es junge Drachenreiter sind, die natürlich auch teilweise vielleicht nicht so gut agieren, fand ich auch cool. Ich finde auch immer cool, wenn die Drachen auch nicht super übermächtig sind. Also wenn es auch Möglichkeiten gibt, von den, sage ich mal, Normalos irgendwie gegen die Drachen anzugehen. Das fand ich auch sehr spannend. Und ich fand auch mega spannend, dass dann sozusagen einmal wird er irgendwie gerettet, Jace, und beim zweiten Mal dann nicht.
Ja.
Das fand ich schon mega cool. Eine Szene, die mich noch ein bisschen gestört hat, war nachher, wenn Corlys ins Wasser fällt und dann auch Alan ist das, glaube ich, ne, der dann so oben steht und dann irgendwie ruft. Das sah auch wieder so ein bisschen Telenovela-esk aus, leider bei mir. Also ich finde, das war von der Inszenierung, ich verstehe es nicht so ganz, wirklich die Szene ist sozusagen fast vorbei und dann siehst du doch einen Charakter, der irgendwie versucht, so Emotionalität reinzubringen und irgendwie passt das für mich nicht in Game of Thrones irgendwie rein. Und dann die Kämpfe, ja, also dass Laura jetzt auch, wie heißt sie?
Admiral Lohar.
Lohar, genau. Dass sie dann auch tot war, war mir auch ein bisschen egal. Ich mochte den Charakter irgendwie nicht so gerne, obwohl sie auch ganz cool war. Und also Fazit für mich für die Schlacht, nett und schön. Dann natürlich der Tod von Jace, was man als Buchkenner natürlich weiß. Mhm. Aber ich musste ein bisschen lachen, weil ich saß neben meiner Partnerin. Und da sie ja aus Bayern kommt, sagte sie, ja, Mai. Als dann Jace irgendwie seine Pfeile abkriegte, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich fand auch, dass leider Jace als Charakter nicht wirklich gut irgendwie man hatte nie wirklich Zugang zu ihm, finde ich, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, auch Jace hätte man noch ein bisschen interessanter bauen können. Es war mir echt so ein bisschen egal irgendwie nachher.
Bei Vermax hatte man mehr Gefühle, auf jeden Fall.
Genau, die ganze Schiebstealer-Geschichte fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Also um nochmal auch deutlich zu machen, wie schwierig es ist, so einen wilden Drachen irgendwie zu kontrollieren. Und ich dachte auch so, holy shit, wenn dann so Schwester gegen Schwester irgendwie fliegt. Das war schon spannend. Mich hat ein bisschen genervt, dass man dann immer hört so, Schiebstealer, no, Schiebstealer, no. Ich finde, das war auch ein bisschen zu viel.
Schiebstealer wird zum Schiebstealer.
Ja, oh Gott, wirklich. Aber es war natürlich mega spannend und es war eine tolle Szene. War es meine liebste Szene? Nein. Ich muss auch insgesamt sagen, wenn ich schon vorweggreifen kann, es war auch nicht meine liebste Folge. Also ich fand, es war eher eine der schwächeren Folgen insgesamt.
Was?
Und deswegen würde ich eigentlich eher nur so 3,5 geben, leider. 3,5 kleine verbrannte Sheeps oder so. Das fand ich ein bisschen traurig. Und bevor ich gleich rausgehe, vielleicht nur noch eine kleine Sache. Wir haben gerade eine aktuelle Umfrage. Und es wäre super, super, super sweet. Die geht auch ganz schnell. Ich habe es mal ausgetimt. Ungefähr 5, maximal 6 Minuten. Wir werden den Link auch in die Shownotes packen. Es geht sozusagen auch darum, wie wir in Zukunft weitere Inhalte auch zum Podcast, zu weiteren Genres irgendwie bei Serienjunkies vielleicht bauen können. Also wenn ihr die 5 oder 6 Minuten Zeit habt, dann füllt doch gerne die Umfrage aus. Ich packe den Link in die Shownotes. Und dann schweige ich jetzt und dann lasse ich euch einfach sozusagen kurz sprechen und dann bin ich einfach, sneak ich mich raus um 11. Aber ganz, ganz
ich hätte noch eine kurze Frage an dich, solange wir dich noch kurz haben. Wie fandest du Jays Verrat in Anführungszeichen gegenüber seiner Mutter, die Szene, die ja vor der Schlacht noch ist?
Fand ich auch bescheuert. Es tut mir leid. Also Rhaenyra immer, ich habe das Gefühl, sie wurde doch schon mal irgendwie in den Raum gesperrt, oder? War das nicht auch in der zweiten Staffel? Hat nicht einer von diesen Zwillingen auch irgendwie die Tür abgeschlossen? Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwie kam mir das so bekannt vor. Und ich fand es auch diese, was oft auch kritisiert wurde an Rhaenyra, dass sie so untätig und nicht so mächtig wirkt da in Dragonstone. Ich finde, das wurde hier nochmal deutlich. Und auch ihr Anfall da mit ihrem, das arme, schöne Kostüm, was sie da ruiniert hat. Und dann lief dann noch hier Missaria, meine Freundin, rum. Also ich mochte die Szene überhaupt nicht und fand es auch irgendwie schade. Ich finde, das hätte man irgendwie anders bauen können. Kein Freund. Ja.
Ich war auch kein großer Fan, weil Adam das vorhin schon gesagt hat, Thema Schauspiel von Emma Darcy, normalerweise ja immer beste Performance überhaupt in der ganzen Folge, aber dieses, was sagt Rhaenyra da irgendwie, ich bin zwar eine Frau, aber ich habe das Herz eines Königs oder so, und das fand ich irgendwie auch ein bisschen melodramatisch gespielt, aber gut.
Da sagte Condell im Podcast, dass es so auf Queen Elizabeth oder Victoria oder so zurückgeht. Mhm. Und er sagt halt auch noch, wollte ich dich noch fragen, bevor du gehst, Hannah, ich weiß nicht, ob du jetzt rausgesneakt bist oder nicht. Es gab noch so eine Wrath of Khan-Referenz in dieser Verfolgungsjagd, ob das dir irgendwie was gesagt hätte oder ob du das auch in Verbindung gebracht hast oder eben nicht.
Zorn des Khan, der alte, ne? Der alte Star Trek. Ich mochte den immer gern, aber nee, ich habe sie nicht gesehen. Schade.
Okay, so von wegen dieser Verfolgungsjagd, wie das aufgebaut ist, weil die sind halt nie direkte Gegner in dem Film, aber Condell meinte halt, das wäre irgendwie so konstruiert, dass es eine Parallele dazu gibt.
Ich fand fast ein bisschen traurig, als sie den Lannister über Bord gekippt hat.
Ja, beide Lannister-Zwillinge tot in dieser Folge. Keine gute Woche für die Lannisters.
Und ich dachte kurz, dass Henning Baum der eine ist auf dem Ship, aber dann habe ich gegoogelt, ist er nicht. Also es ist nicht der letzte Bulle, er sah halt nur so aus.
Ihr Lieben, ich gehe raus. Ne? War schön mit euch.
Mach's gut, Hannah.
Ciao.
So, Adam, dann erzähl du doch mal. Und dann gehst du auch raus und dann bin ich alleine hier. Erzähl.
Nee, also Hannah hat ja schon das meiste gesagt. Ich glaube, ich bin da ein bisschen positiver tatsächlich, weil wir wissen ja alle auch, Hannah ist eher so für die intimen Momente gut und für diese Intrigen und sowas. Und ich bin dann eher so der Action-Mensch, war auch bei The Walking Dead schon so. Und deswegen, als ich das im Kino gesehen habe, auf der großen Leinwand, dachte ich mir, geil, das meiste sieht sehr gut aus. Ich hatte ein bisschen Probleme, glaube ich, mit so, aber das ist halt auch so, wenn da Drachen im Spiel sind, das wirkte manchmal so ein bisschen milchig, rauchig oder sowas in bestimmten Kampfszenen. Und wenn du dann das Schiff aus der Weite gesehen hast, war es ein bisschen schwächer, als wenn du dann auf dem Schiff selber warst. Aber diese Schnitzelei, der Moment, wo das Schiff von Lothar da in das andere Schiff bamst.
Lothar.
Und so.
Lothar, Lothar, sorry. Ist auch heiß.
Lothar Matthäus, muss ich da gerade denken.
Lothar hat das Schiff versenkt.
Richtig. Und dann diese Antizipation, bis die beiden endlich sich durchgeschnitzelt haben und sie ihre Genugtuung bekommt. Für diese kurze Screentime fand ich die Figur eigentlich gut. Ich weiß, dass viele Leute mit ihr Probleme haben. Sie war ja, glaube ich, auch mal YouTuberin und gestern habe ich ihr Casting-Story auch bei Instagram gesehen. Ich fand sie als Figur eigentlich ganz spannend so, weil es mal was anderes war. Soweit ich das jetzt auch nachgelesen habe und gehört habe, in der Vorlage ist es ja auch einfach ein normaler Mann und hier ist es auf eine Frau. Das haben wir so als Konstellation auch super selten in solchen Stoffen, würde ich mal sagen. Bei Herr der Ringe ist es ja auch ein Problem, wie viele Frauen es da gibt. Deswegen fand ich das als Anpassung eine gute Möglichkeit. Und ich habe mich halt jetzt gefragt, was Hannah, glaube ich, noch gar nicht angesprochen hat, aber vielleicht ist es auch ein Spoiler und du musst jetzt auch gar nicht so konkret verraten. Aber ob die Sea Snake, die da untergegangen ist, wir sehen ja keine Leiche. Das ist ja für mich das internationale Zeichen für, vielleicht sind wir noch gar nicht tot. So, also das wäre mein Gedanke jetzt zu dieser ganzen Sache. Natürlich hat jetzt sein Sohn da irgendwie noch Rache genommen und sie recht schnell aus dem Verkehr gezogen. Aber das war so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Weil Jace sehen wir Pfeil 1, Pfeil 2, Pfeil 3.
Keine Fragen mehr.
Dann ist er weg. Da keine Fragen mehr, richtig. Und der eine Drachi geht ja auch runter. Also Rip Drachi auch nochmal da. Ja. Und ich habe mich gefragt, und auch beim zweiten Mal noch drauf geachtet, sehen wir konkret, wer Jace killt. Aber es sind nur so Randos auf dem Schiff. Ne? Mhm. Das ist jetzt niemand, der sich irgendwie damit brüsten könnte oder irgendwie schreit, ja, ich habe den Prinzen getötet oder so.
Ja, gute Frage. Also es war irgendeiner von der Triarchy und die haben jetzt ja auch ihre Anführerin verloren. Und ich weiß, also ich glaube, so wirklich viel Struktur ist dann jetzt eh nicht mehr. Also wird dieser Haufen, der war ja schon immer chaotisch und das zerbricht jetzt alles. Also ich glaube nicht, dass sich da als irgendein Einzelner irgendwie damit rühmen wird. Ja.
Und ich meine, Loha hat jetzt, glaube ich, auch, ist es ihre Streitkraft? Die hat jetzt bestimmt auch, weiß ich nicht, massiv viele von der Flotte verloren einfach und damit ja auch das zugehörige Team. Also das wird auch noch ein entscheidender Schlag sein, wenn es da irgendwie vielleicht nochmal eine Revanche gibt oder sowas.
Ja. Ich glaube, der Schlag ist sogar noch heftiger für die Velaryon-Flotte. Also generell haben, glaube ich, schon die Triarchy hat schon diesen Kampf gewonnen. Sie haben ja auch Hightide, den Sitz von Corlys erobert oder niedergebrannt. Also ich glaube, unterm Strich würde man schon sagen, die haben gewonnen, auch wenn Admiral Lohar dabei gestorben ist.
Und vielleicht noch was zu den Waffen, die Loha da eingesetzt hatte. Diese Balliste und diese Drähte, die haben mich auch so erinnert an das Videospiel Horizon Zero Dawn. Da kannst du auch manche so Fluggegner mit solchen Drähten einfangen oder Attack on Titan. Da kannst du die Titanen auch manchmal so ein bisschen kurz bremsen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und dass sie halt da auch tatsächlich sehr fähig ist mit dieser Waffe, dass sie da irgendwie Übung hat und den halt direkt erwischt und dann mehrmals erwischt und so. Und dass der Drache halt wirklich auch nicht unbesiegbar dargestellt wird.
Ja, stimmt. Ja, andere später, wo wir auch nicht genauer sehen, wer das jetzt war, auch wieder irgendein Rando, der schafft das ja auch. Also die können das schon ziemlich gut und einfach ja wirklich wichtige Waffen in dieser Zeit, die zu haben. Wir sehen ja später bei Game of Thrones auch, dass die dann erst wieder neu entdeckt werden, weil ja irgendwann alle Drachen verschwunden sind. Also braucht man auch diese Drachen-Harpunen nicht mehr. Und genau, das wird dann irgendwann wieder ausgegraben aus den Geschichtsbüchern durch Cersei, glaube ich. Ja.
Und noch eine tragische Szene, als Baelor dann ankommt und Jace und dann Kill the Rider und dann merkt, oh nein, es ist die Schwester, diese tragische Sache. Und Rhaenyra killt ja auch quasi die eigenen Leute. Das fand ich halt auch sehr krass, weil der Drache eben überhaupt nicht trainiert ist. So. Der ist nicht stubenrein, der ist noch nicht feuerrein. Also der kann das noch nicht.
Ja. So Klickertraining machen mit dem Drachen erstmal, bevor man den in den Kampf nimmt. Ja.
Genau, und ich dachte mir, vielleicht zum Ende hin machen wir noch so eine Liste von Confirmed Deaths. Also ich meine, Sea Snake können wir, wie gesagt, glaube ich, noch nicht sagen, würde ich sagen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Loda verloren. Wir haben Chase verloren. Wir haben einen Drachi verloren. Welcher Drache ist das nochmal? Okay. Und wir haben sehr viele Seefahrer verloren. Und Lannister und diesen kopflosen Typ, der da hingeworfen wurde. Also ganz schön viele.
Wir haben zwei Lannisters sogar verloren. Den anderen eben oben, den die Winterwolves geköpft haben.
Ja.
Ansonsten weiß ich gerade gar nicht, welche Todesszenen wir noch hatten. Ich glaube, das war es eh. Ja. Was mir auch sehr gut gefallen hat bei dieser Seeschlacht, war, dass wir Corlys endlich mal so mit so Seemanövern gesehen haben.
Ja.
Wir haben jetzt immer gehört, er ist der größte Seefahrer aller Zeiten. Und auch da soll es ja noch eine Spin-off-Serie geben über seine Seeabenteuer, die er früher erlebt hat. Aber er saß jetzt meist, das ist immer noch in Planung. Er saß jetzt ja meist einfach nur als natürlich auch schon pensionierter Kapitän so in irgendwelchen Thronsälen herum und so. Aber ihn nochmal so richtig in Action zu sehen, fand ich richtig cool, wie er dann auch den anderen Mann so wegschickt. So, komm, lass mich machen. Papa macht das.
Ich habe zu Hannah gesagt, nach dem Screening im Kino, ich bräuchte jetzt so eine Seemannsausbildung oder eine Übersetzung oder einen Seespezialisten für die Kartei, bitte. Meldet euch bei uns, der mir diese ganzen Termini da nochmal irgendwie erklärt, weil ich habe da total den Überblick irgendwann verloren. Von wegen Backbord und Steuerbord und dann auch noch auf Englisch.
Der Backbord
und dann
hier, ist links.
Ja, und dann auch hier Knoten und da und diese Geschwindigkeit und das müsst ihr machen. Und da habe ich nicht mehr ganz durchgeblickt. Aber ich glaube, das macht jetzt fast niemand, der das geguckt hat wahrscheinlich.
Nee. Aber Hanna als Nordlicht, wenn sie jetzt noch da wäre, könnt ihr das wahrscheinlich eh alles ganz genau erklären.
Ich weiß nicht. Vielleicht hat Hanna auch einen Bootsführerschein, von dem wir nichts wissen. Ist ja alles möglich.
Genau, es wäre schon ein coolen Kapitän in der Kartei zu haben.
Vielleicht ist Bolle auch insgeheim Kapitän gewesen und hat es uns noch nie verraten. Also wirklich, wenn ihr Seefahrer seid oder Bootsführerscheine habt oder irgendwie eine Yacht habt, kann ja auch sein, dass ihr exzentrische Milliardäre seid irgendwie oder Oligarchen, dann meldet euch gerne podcast@segenjunkies.de. Ja. Schreibt uns oder bei Instagram könnt ihr uns auch schreiben über Segen-Podcast. Das ist ja eine Möglichkeit, wo ich zum Beispiel auch viele Bingo-Karten schon erstellt habe für euch, auch für House of the Dragon und Game of Thrones jetzt. Checkt den Post dazu nochmal aus und wenn euch da noch Sachen einfallen, könnt ihr uns auch gerne noch Anmerkungen schicken. Und dann kann man das, wie auch schon bei der normalen Edition, vielleicht nochmal mit einer Community-Edition ergänzen. Also da schaut gerne rein, kontaktiert uns da, da lesen wir auch viel, da diskutieren wir auch viel, auch über die aktuellen Folgen vom Weekly und all das. Und jetzt natürlich auch über House of the Dragon.
Machst du gerade schon die Abmoderation?
Nee, ich wollte nur auf den Segen-Podcast-Account bei Insta verweisen.
Alles klar. Ich dachte, du hast auch schon den Stress und versuchst gleich zu verschwinden.
Also ich habe noch so 15 Minuten oder so.
Ja, super. Nee, das reicht eh. Genau, eine Sache, auf die ich noch hinaus wollte. Also ich muss Hanna auch recht geben, die Seeschlacht. Ich war jetzt nicht der übertrieben große Fan. Ich habe es nicht so richtig gefühlt, auch wenn es beeindruckend war. Aber ich glaube dir auch natürlich im Kino mit Publikumsreaktion ist es ein ganz anderes Erlebnis als auf dem Laptop bei 36 Grad und keine Ahnung. Also ich stelle mir vor, dass das auch sicherlich den Eindruck ein bisschen beeinflusst. Und eine Sache, die für mich dann eben auch noch super interessant war, bei diesem ganzen Getümmel, die haben hier so viele Buchänderungen gemacht, wie ich glaube noch nie zuvor bei Hot D. Also vor allem die Konstellation, welche Drachenreiter jetzt hier am Start sind, die ist komplett anders. Ich glaube, ich kann es auch kurz sagen, also das ist jetzt glaube ich kein wirklicher Spoiler, wenn ich sage, dass vor allem Ulf und Ulfi und Co., die waren eigentlich dort am Start in den Büchern. Die haben da nicht auf der Isle of Faces da rumgehangen, sondern die waren hier dabei. Dafür war natürlich Rhaenyra auf Sheepstealer nicht dabei. Sheepstealer war trotzdem dabei mit eben jener Nettles, die ich schon einmal angesprochen habe. Ja, der Teil mit Jace, der stimmt auf jeden Fall. Der ist auch im Buch so, aber sonst alles ein bisschen anders. Und es gibt noch ein zusätzliches Ding, wo die Serie jetzt irgendwie auch gar nicht eingegangen ist. Und das finde ich eigentlich schade. Rhaenyras andere zwei Söhne, die sie ja mit Daemon hat. Mhm. Also sie hat zwar jetzt schon zwei Söhne verloren, Jason und Luke. Aber sie hat ja noch den Joffrey. Also das ist noch einer von den Strong Boys.
Joffrey wie
aber
Joffrey? Sie hat
ja auch schon, ja, oder Gottfried auf Deutsch.
Also genau, wie der schlechte König aus Game of Thrones.
Ja, komplett. Aber den gibt es ja noch nicht. Okay. Also das ist noch ein guter Name.
Ja, ja, okay.
Also insgesamt hat sie, wenn ich richtig rechne, noch drei Söhne, zwei mit Daemon, die noch relativ jung sind. Und die waren bei diesem ganzen Seebattle im Buch vielleicht auch irgendwie involviert, weil okay. da irgendwas mit dem Transport schief gegangen ist. Und das hat so ein bisschen die Einsätze auch noch ganz anders für Jace gemacht, dass er halt seine zwei kleinen Halbbrüder irgendwie beschützen will. Und das hätte mir als Dimension hier irgendwie auch noch viel gegeben, glaube ich.
Wenn Aber sie ich meine, das hier hast du halt die beiden hätten. Schwestern. Das fand ich dann so aus als Nicht-Buchkenner ja. auch eine gute Lösung tatsächlich.
Das stimmt natürlich. Ja, doch, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. So. Ja. Insgesamt gut gefallen. Wie viele, was hatten wir, verbrannte Schafe würdest du für die Folge geben? Hannah hat 3,5 gesagt.
Ja, ich wundere mich auch, weil IGN auch 10 gegeben hat zum Beispiel und die machen das relativ selten. Ich bin, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich davor schon mal, ich glaube, ich habe bei Night of the Seven Kingdoms schon mal 5 gegeben, aber ich bin komplett bei der 5. So, also mir hat das Krass. Von vorne bis hinten gefallen. Ich war super verwundert, wie viel Handlung, Handlungsorte, Action, Konsequenzen, Drama, du da reinstecken kannst. Natürlich, ich habe auch kritisiert die Darstellung da teilweise, die es da gab, vor allem rund um irgendwie The White Worm und sowas, diese ganzen Geschichten, ne? Aber vielleicht hatte ich jetzt auch wirklich den Kinobonus, dass ich fand es halt die beste Episode, die du auf der großen Leinwand zeigen kannst und war vollends begeistert. Und auch beim zweiten Mal hatte ich wenig zu kritisieren. Deswegen, für mich war das ein Einstieg nach Mars tatsächlich.
Ich bin mir selber gar nicht so richtig sicher. Ich glaube, mein Hauptproblem war diesmal, und das ist ein bisschen ein subjektives, dass ich irgendwie noch gar nicht richtig da bin emotional okay. für Hot D. Es kam jetzt irgendwie dann doch so plötzlich, 2 Jahre Wartezeit, und als ich gestern gemerkt habe, oh shit, die Folge ist da. Ich habe es irgendwie einfach alles noch nicht so richtig gefühlt. Ich glaube, ich brauche einfach wieder einen Moment, um da reinzukommen.
Ja.
Also es ist vielleicht auch manches, was sehr gut war, so ein bisschen an mir verschwendet gewesen, wie vielleicht auch diese Seeschlacht. Also ich werde das auf jeden Fall dann nochmal schauen und dann vielleicht meine Meinung auch ändern. Sonst bin ich hier, weiß ich nicht, bei so soliden 4 Sternen.
Ja, gut.
Die Folge hat mich eben jetzt nicht super vom Hocker gerissen, aber es war irgendwie alles generell, finde ich, sehr stimmig. Ja. Das ist mir aufgefallen und das ist auch so ein Punkt, den ich auch in anderen Kritiken oft gelesen habe, dass Hot D langsam sein Pacing findet. Weil ich wüsste jetzt zum Beispiel keine einzige Szene, die mich wirklich gestört hat, die mich irgendwie rausgerissen hat, die das Tempo rausgenommen hat oder so. Am ehesten vielleicht noch hier die Dragon Seeds auf der Insel, aber das war eigentlich auch eine ganz coole Kacken. Szene. Ja, gut, die können wir streichen. Ja. Aber da war Hottie in der Vergangenheit oft unfokussiert an meinen Augen. Ja. Und sie haben natürlich auch jetzt den Vorteil, sie mussten diese Folge nur noch eine einzige neue Figur einführen, nämlich diesen Ormond Hightower. Und da hatten wir in Staffel 1 und 2 teilweise jede Woche 5 neue Figuren, was auch immer das alles ein bisschen sperrig gemacht hat. Also es wirkt irgendwie alles deutlich runder. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie jetzt nicht schon das halbe Budget rausgeschossen haben für diese erste große Schlacht auf dem Meer. Aber ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass es jetzt auch gut weitergeht und dass ich dann auch besser reinkomme selber auch.
Ich hatte noch so eine technische Sache, wo ich mich gefragt habe. Ich habe es bei HBO Max geguckt natürlich. Und da blendet die Episode nach dem Abspann schon so ab, so als würde da nichts mehr kommen. Da gibt es tatsächlich noch den Trailer für die gesamte Staffel und da ist unser Hightower-Bro auch sehr prominent vertreten. Deswegen, ich habe so den Eindruck, der wird jetzt zu so einer Figur wie so ein Grand Admiral Thrawn oder vorhin, als Hannah geredet hatte, konnte ich nicht so richtig reingrätschen oder wollte nicht so richtig reingrätschen, aber ich finde auch so ein Christoph Waltz, Hans Lander Charakter. Das ist so mein Eindruck, ja. den ich jetzt in der Intro-Folge von dem habe. Und der Trailer, wie sehr er ihn da in den Fokus rückt, macht das auch so ein bisschen in diese Richtung deutlich, glaube ich. Also wir haben jetzt noch so einen weiteren Widerling und natürlich auch so ein Aemon ist natürlich auch ein krasser Schurke, so ein bisschen, aber so ein, weiß nicht, so wie so ein Piccolo bei Dragon Ball, da kann man auch ein bisschen mit dem relaten tatsächlich. Aber ich glaube, dieser Hightower-Bro, der hat jetzt wieder diese, weiß nicht, wen haben wir denn da? Joffrey oder wie hieß der eine mit der Wurst, der dann so später... So
Ramsay.
Ramsay, genau. So eine Socke haben wir da jetzt wieder, die wir so ein bisschen mehr unseren Hass drauf fokussieren können wahrscheinlich.
Interessant, würde ich mal vermuten. Ja. Ich glaube, man würde auch keinen James Norton casten, wenn die Figur jetzt völlig egal wäre und ja. nie wieder auftaucht.
Ja.
Und seine Performance war ja auch recht extravagant, wie Hannah auch betont hatte vorhin.
Und ich hatte dann noch so ein Inside the Episode erwartet, weil die Folge bei HBO Max dann wirklich so 1,16 oder so war, aber das Recap war da drin. Und dann gab es halt noch ein extra Item, was habe ich mir auch noch angeguckt, eine Stunde lang, der offizielle Podcast zur dritten Staffel, also die erste Folge, da wird es auch wöchentlich welche geben und da gibt es auch für die alten welche. Und da kamen halt auch zum Beispiel Jace und Condal zu Wort und da gab es ein paar interessante Insights. Deswegen bin ich diesmal vielleicht sogar ein bisschen fitter noch gewesen, weil ich Zeit hatte, beides zu gucken.
Ja. Ich habe gerade das Gefühl, du bist besser vorbereitet als ich.
Ich dachte vor der Aufnahme noch, scheiße, ich brauche die Stammbäume, ich brauche die Drachendiagramme, aber tatsächlich mit meinen Notizen jetzt und mit bisschen IMDb ging es ganz gut. Aber wie gesagt, halt so die Seefahrer-Folks, da hatte ich noch nicht ganz die Charakternamen drauf.
Ja. Boah, voll die krasse Entwicklung. Hört mal in die allererste Folge digitiert mit Adam rein.
Into Adam of
Was
Hulk.
Ist dein Togorians?
Richtig.
Schön. Ja, genau. Du hast auch schon gesagt, wo ihr uns erreichen könnt. Wir sind super gespannt auch auf eure Einschätzung dieser ersten Folge. Schreibt uns gerne an podcast@serienjunkies.de oder ihr könnt uns direkt erreichen. Hanna findet man unter dem Handle @mediahore bei, ich glaube, Instagram und Blue Sky. Mhm. Ich weiß nicht, bei X vielleicht auch noch.
Unter vielleicht noch, aber nicht mehr so aktiv, ja. Dann eher bei Blue Sky.
Wo findet man dich?
Ich bin Awesome Arndt bei Instagram vor allem, Threads und YouTube auch wieder. X könnt ihr vergessen, da weiß ich nicht, gucke ich vielleicht noch ein bisschen was, aber Instagram vor allem, da bin ich am alleraktivsten mit Stories, mit sonst irgendwas. Bei YouTube auch mit ein bisschen längeren Videos und so und bei Instagram aber auch so Reels und all das. Auch Eventberichte da teilweise und Fotos, also von Spidey, von House of the Dragon und so. Und dich findet man wo, Bjarne?
Ja, ich bin immer noch neidisch, dass du gestern Zendaya und Tom Holland getroffen hast.
Sorry, ja, es war auch ein Traum. Also einfach ein wahr gewordener Traum jetzt für mich nach 15 Jahren im Beruf.
Ja, erzählst du sicher dann auch noch viel im SJ Weekly morgen drüber am Mittwoch im Podcast. Genau, mich findet ihr bei Blue Sky unter meinem Namen Bjarne Bock. Und ich würde sagen, wir haben es. Eine lange Folge. Wir sind vielleicht genauso lang wie die Folge selbst, aber das kennt ihr
stimmt.
ja von uns.
Ja.
Wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Trinkt genug bei der Hitze. Passt auf euch auf und bis bald.
Bis dann. Ciao.